So, guten Morgen miteinander und guten Morgen auch jenen, die über Internet können zuschauen. Es ist schön, dass ich wiederum hier bei euch in Bülach sein darf. Mein geplanter Einsatz im April ist Corona-bedingt ausgefallen und so war ich das letzte Mal zwei Tage vor Silvester letzten Jahres bei euch. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Corona wurde zum meistgebrauchten Wort im Alltag. In der Sendung Fenster zum Sonntag sagte der gläubige Psychiater und Psychotherapeut Dr. Hans-Rudolf Pfeiffer, ich denke, der Name Pfeiffer müsste bei euch bekannt sein, vermutlich der Bruder, der Samuel Pfeiffer, Dr. Hans-Rudolf Pfeiffer über das Coronavirus und die Corona-Angst. Ich zitiere, das Coronavirus ist Horror und Faszination zugleich. Es kommt praktisch aus dem Nichts und ist in kürzester Zeit fast im hintersten Winkel der zivilisierten Welt zu finden. Das Coronavirus hat kein Bewusstsein, aber rüttelt alle auf. Es hat keine eigenen Absichten, aber durchkreuzt die Absicht von Milliarden von Menschen. Es kennt kein Ansehen der Person und kann jeden treffen, unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialem Status, Parteizugehörigkeit, Hautfarbe, nationalen Grenzen oder Religion. Es bewegt sich selbst nur auf kurzen Distanzen, also vom Maul zur Lunge zum Beispiel. Aber holt tausende Langstreckenflüge vom Himmel. Es hat für den Umweltschutz aktuell mehr bewirkt als alle Konferenzen und Demonstrationen zusammengenommen. Es hat keinen Machtanspruch und zwingt doch die Mächtigsten der Welt in die Knie bzw. auf die Knie. Also Ende Zitat Dr. Rudi Pfeiffer. Eines Sinnes sein. Ich habe Max gebeten, aus dem Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 7 zu lesen. Heute geht es um die Philipper, hat Max schon angedeutet. Epheser und Philipper, das sind zwei Gemeinden, mit denen Paulus eigentlich sehr zufrieden war. Das ist der Grund, warum wir die jetzt auch zusammen erwähnt haben. Auch in den Sendschreiben, in der Offenbarung, den Sendschreiben an die Gemeinden, da kommen die Epheser eigentlich sehr, sehr gut, werden sehr positiv beschrieben. Aber jetzt geht es um die Philipper, eines Sinnes sein. Ich lese aus dem Brief des Paulus an die Philipper Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Soweit der heutige Text. Die Gemeinde in Philippi war vorbildlich. Die Philipper bildeten eine Gemeinde, die Paulus besonders liebte. Der Apostel Paulus dankt Gott in seinen Gebeten für die Philipper in Philipper 1, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Er trägt sie in ihren Herzen. Vers 7, sie waren dem Wort Gottes gegenüber sehr treu, worüber sich der Apostel als Gründer der Gemeinde freute. Er bestätigt die Echtheit ihres Glaubens, da sie Gemeinschaft im Evangelium mit ihm haben. Die Philipper beten für Paulus und er weiß sich getragen durch ihre Fürbitte. Kapitel 1, Vers 19. Sie nehmen Anteil an seiner Bedrängnis, jetzt vor allem im Gefängnis in Rom, und unterstützen ihn mit Gaben. Philipper 4, 14. Also offensichtlich gab es keine großen Streitigkeiten über Lehrthemen, denn der Apostel korrigiert sie an keiner Stelle des Briefes diesbezüglich. Auch scheint es keine moralischen Sünden unter ihnen zu geben, sodass Paulus das hätte thematisieren müssen. Und Paulus macht das, nicht wahr? Er tut das zum Beispiel im Brief an die Korinther, wo wir heute noch einen Ausschnitt hören werden. Da tut er das, oder? Also, offensichtlich sind die Philipper eine Gemeinde mit Vorbildcharakter. Paulus möchte sie aber zur Vollkommenheit führen. Also indirekt können wir daraus lesen, er hält sie zwar für gut, aber da könnte man noch etwas tun. So sagt er im Vers 2, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Nun ganz kurz einmal, Gefahren von innen, auch für eine perfekte Gemeinde, Gefahren von innen. In unserem heutigen Abschnitt wendet sich Paulus den Gefahren zu, die der Gemeinde von innen drohen. Es ist die Uneinigkeit, die aus einem stolzen Herzen rührt. Er deutet an, dass er von Streitigkeiten und Reibereien unter ihnen gehört hat. Im Kapitel 4, also etwas später in dem Brief, Vers 2, wird er dann deutlich und nennt sogar ausdrücklich zwei Namen. Ich zitiere, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Also das ist ein ganz klarer Tadel. Eine große Gefahr für die Gemeinde ist Parteilichkeit. Also eine Fraktionierung, wie man sagen würde, Streit, Lieblosigkeit und eben fehlende Einheit. Diese Bedrohung entsteht von innen heraus und wirkt wie ein Gift. Innerhalb der Gemeinde ist das aber von großer Bedeutung. Gottes großer Erlösungsplan sieht doch vor, dass sich ein Volk mit Menschen aus allen Stämmen, allen Sprachen und Nationen sammelt. Er führt seine Kinder in Jesus Christus zusammen. Und auch Jesus betet im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 11 um die Einheit unter seinen Kindern. Ich zitiere, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, gleich wie wir. Also zu seinem Vater betet er, dass seine Kinder, also die Gläubigen, eins sind, so wie wir, also so wie Jesus mit dem Vater. Die Wirkung nach außen. Wie wirkt eine Gemeinde nach außen? Also die Einheit der Gläubigen hat natürlich eine Außenwirkung. Im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 35 können wir lesen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dieses große Anliegen von Jesus, nämlich die geistliche Einheit unter seinem Volk, das macht der Paulus zu Beginn des zweiten Kapitels des Philipperbriefes, was wir gehört haben, zum Thema. Zunächst schreibt er von den großen Taten, die Gott unter den Philippern bereits bewirkt hat. Diese Segnungen sind die Basis und die Motivation für das Streben nach geistlicher Einheit. Nicht manchmal hat man das Gefühl, dass unter Christen und Kirchen so von Einheit gesprochen wird, als ob wir sie schaffen müssten. Einheit schaffen. Aber wir können keine Einheit schaffen. Wir können sie fördern. Denn wenn wir eine Einheit schaffen wollten, wir können als Fotoclub, als Disco-Club, können wir eine Einheit schaffen. Nicht die können wir schaffen, aber die Einheit als Gläubige unter Jesus Christus können wir nicht schaffen. Wir können sie nur fördern. Sie hat ihren Ursprung in Jesus Christus, denn nur das Evangelium ist die Basis für die Einheit der Christen. Jetzt haben wir ja schon mindestens zweimal über Basis gesprochen. Jetzt schauen wir mal, was haben denn die Philipper bereits als Basis erhalten? Also, im zitierten Text heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnungen Christus? Im Griechischen steht an dieser Stelle das Wort Paraklesis, das bedeutet jemandem beistehen, jemandem helfen. Paulus erinnert die Philipper daran, dass Jesus ihnen beigestanden hat, und zwar zuallererst in der Frage ihrer Rettung. Jesus kam ihnen als rettender Beistand zur Seite. Jesus hat sie ermutigt in der stattgefundenen Verfolgung und in ihren Leiden hat ihnen geholfen, in ihrem Glauben stark zu sein, trotz Anfechtung und Bedrängung. All dies ist bei den Philippern bereits Realität in ihrem Leben. Und weil Jesus Christus ihnen so treu und beständig zur Seite stand, er ihnen Beistand war, sollen sie diesen großen Segen der Ermunterung, der Erbauung und der Ermutigung auch untereinander weitergeben. Die zweite Basis, auf der sie weiter aufbauen sollen, ist der Trost und die Liebe. Sind sie nicht in Gott getröstet und geliebt worden? Gott liebte sie vor Grundlegung der Welt. Das ist eine Zusage, die auch für uns gilt. Sie haben Zuspruch der Liebe Jesu erfahren. Und weil sie von dem Herrn dies alles erhalten haben, dürfen und sollen sie diesen Trost und dieselbe Liebe an die Glaubensgeschwister weitergeben. Und das gilt natürlich auch für uns. Diese Einheit, die auf die Liebe gründet, können wir nur weitergeben, weil wir sie zuerst von Jesus empfangen haben. Das ist ganz wichtig, nicht wahr? Gott bittet dich also nicht um etwas, was er dir nicht ohnehin zuvor schon gegeben hat. Er bittet dich, andere zu ermutigen, auch wenn du von ihnen nichts zurückbekommst. Er hat einen riesigen Ozean mit seinem Trost, seiner Liebe und seinem Beistand gefüllt. Und jetzt sagt er, geh hin, schöpfe aus diesem riesigen Reservoir, das ich dir gegeben habe. Nimm und gib weiter. Eine weitere Voraussetzung für die Einheit ist die Gemeinschaft des Geistes. Aufgrund des Werkes Jesu Christi ist da bereits Gemeinschaft. Seiner Kinder im Geist und mit Gott und untereinander, das ist bereits vorhanden. Auf dieser Gemeinschaft sollen die Philipper weiterbauen. Ihr spürt das, er ist zufrieden mit ihnen im Prinzip. Aber sie sollen aufbauen auf dem, was sie schon haben. Und das Bindemittel dafür, das ist Gott, Gott selbst, und das sind keine Hobbys oder irgendwelche Vereine. Ich habe einmal eine Stelle gelesen, die will ich euch vortragen. Pastor John MacArthur, kenne ich nicht persönlich, habe gelesen, unterscheidet zwischen innerer und äußerer Einheit. Und das hätte ein einfaches Beispiel, wo mir als Ingenieur, Elektroingenieur, ganz besonders liegt. Er sagt nämlich, man kann kleine Stahlkugeln in einem Plastiksack füllen. Dieser Plastiksack wäre vergleichbar mit der äußeren Einheit. Wenn jemand den Plastiksack zerreißt, dann fallen die Kugeln alle zu Boden. Wenn aber ein starker Magnet da ist, dann braucht es gar keinen Plastiksack. Es braucht keinen Plastiksack, durch den die Stahlkugeln zusammengehalten werden. Man kann in dem Magnetfeld, man kann den Plastiksack aufschneiden, man kann ihn wegnehmen. Die Stahlkugeln, Stahl muss es sein, nicht wahr? Die bleiben zusammen. Und die Einheit der Gemeinde Gottes, das ist die magnetische Kraft Christi und die Kraft seines Wirkens unter uns. Und dadurch entsteht nicht die Einheit von außen, sondern es entsteht die innere Einheit in den Herzen. Paulus führt uns ja vor Augen, was wir alles schon haben. Im Römerbrief, Kapitel 8, 32, sagt Paulus, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dargegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die unendlichen Schätze, die Gott uns bereits gegeben hat. Und ich hoffe, es ist für euch nicht langweilig, wenn ich das immer wieder wiederhole. Wir haben bereits so viel, aber wir müssen vielleicht noch mehr daraus machen. Aus dieser Fülle, die wir haben, müssen wir schöpfen für unseren Bruder, für unsere Schwester. Und das ist das, was Paulus den Philippern sagt. Seid eines Sinnes, seid einmütig, habt gleiche Liebe. Und das nicht aus euch heraus, sondern indem ihr euch daran erinnert, was Gott schon unter euch gewirkt hat. Und dieses gleiche Sinnen sein, dieses gleichen Sinnes sein übrigens, das heißt jetzt nicht, dass sie in allen Fragen das Gleiche denken müssen oder sagen sollen. Sie sollen einfach einmütig darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu dienen und seine Herrlichkeit zu vermehren. Auf diesem Weg, und das will der Paulus nicht verschweigen, gibt es auch Hindernisse. Ich komme schon zur positiven Seite, aber die negative Seite. Selbstsucht und nichtiger Ehrgeiz. Freunde, das ist ganz eine wichtige Sache. Der Max hat vorhin aus dem Epheserbrief erwähnt, oder? Da gab es Streit und Zwist und so weiter. Es ist hier bei den Philippern nicht ganz genauso. Wir werden noch kommen, was ist das Kernproblem bei den Philippern. Und das ist ein Kernproblem, wie es nämlich, so wie Streit und Zwist auch, aber so wie es auch in christlichen Gemeinden heute auftreten kann. Also, er schreibt im Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Das heißt, Selbstsucht ist keine Option für die Gläubigen. Aber führt zu Streit und Zank und Spaltung. Selbstsucht ist Egoismus, der seinen eigenen Vorteil sucht. Paulus macht deutlich, dass dieses Verhalten in der Gemeinde Jesu nicht sein soll und nicht sein darf. In der Gemeinde in Korinth, jetzt kommen wir Korinth, das sind die, wo er recht tadelt, gab es auch deutliche Anzeichen von Uneinigkeit und Parteiungen, neben vielen, vielen anderen, unter allen anderen auch moralischen Problemen. Paulus stellt sich diesen Tendenzen ganz klar entgegen. Und er schrieb im Brief an die Korinther Folgendes, ich zitiere, 1. Korinther 1, Verse 10 bis 12. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt sein in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zum Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus, nicht wahr? Da ermahnt Paulus die Gläubigen in Korinth mit diesen Worten. Die hatten also große Probleme. Jetzt kommen wir aber zurück zu den Philippern. Die Selbstsucht, Parteiungen, Fraktionen, Meinungsgruppen, das Suchen des Vorteils ist ein großes Hindernis für die Einheit der Gemeinde. Selbstsucht kann, und das, ich habe ein bisschen versucht, uns, die Gemeinde, von der ich komme, abzubilden, und sowas kann vorkommen, wenn man sich das genau überlegt. Da gibt es die Musikgruppe, da gibt es die Seniorenarbeit, da gibt es die Kinderarbeit, da gibt es den Predigtdienst und noch viele andere Gruppierungen. Jede Gruppierung wohlwollend, oder? Aber eben, zum Beispiel kann es jemanden antreiben, wenn es um seinen Arbeitskreis in der Kirche geht. Die Selbstsucht, nicht das Selbstsucht ist vielleicht ein zu hartes Wort, veranlasst dazu, penibel darauf zu achten, dass seine Gruppe ja nicht übergangen wird. Sei es bei der Planung, bei den Finanzen oder was auch immer. Und dabei kann es passieren, wenn jeder sozusagen seine Gruppe vertritt, dass er das Ganze der Gemeinde schnell aus den Augen verliert. Und dass zum Beispiel auch in Zeiten finanzieller Probleme mal die eine Gruppe ein bisschen hintanstehen muss zugunsten einer anderen Gruppe, die in dieser Situation jetzt eher die Mittel bräuchte. Am Ende, also wenn sowas passiert, am Ende leidet der gesamte Leib, weil einige selbstsüchtig und eifersüchtig auf ihre Ansprüche pochen. Und dann nennt Paulus noch einen weiteren Hinderungsgrund, und das ist der nichtige Ehrgeiz. Also eben, wenn jetzt solche Gruppenleiter dann noch besonders ehrgeizig sind, nicht wahr, das geht dann um den eigenen Ruhm, aber eben, das gibt keine Entspannung, das gibt keine Ruhe in der Gemeinde, und die wollen einfach sich durchsetzen. Aber eben beide, Selbstsucht und auch nichtiger Ehrgeiz, die haben was gemeinsam. Sie stammen beide aus einem stolzen Herzen. Und der Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Und damit drückt er aus, dass der Stolz auf vielen Gebieten, ja in allem, was wir tun, auftreten kann. Intelligente Menschen können stolz auf ihr Wissen sein. Andere rühmen sich ihres Reichtums, ihren Einfluss, ihre Macht. Manche sind stolz auf ihr Aussehen oder darauf, dass sie beliebt und bekannt sind. Auch dies kann alles leider Eingang in Gemeinden finden. Und der Paulus sagt mit diesen Versen dem Stolz den Kampf an. Aber dann schreibt er wie die positive Seite. Demut, was ist da positiv? Ja. Also eben, wenn meine Frau nicht dabei ist und ich gefragt werde, wieso geht das bei euch so gut, ihr streitet euch nicht, es ist immer alles in Ordnung. Und wenn sie nicht dabei ist, dann sage ich, schaut, die Demut ist wichtig für einen Ehemann, dann gibt es eine gute Ehe. Aber hier geht es um, es war ein Scherz, aber hier geht es um was anderes. Es heißt in Vers 3 und 4, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Also der Paulus ermutigt uns, praktisch zu werden, indem wir den anderen höher werten als uns selbst. Aber eben, wir sind Sünder. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sind als Sünder geboren, wir sind fähig zur Sünde. Und nun versuchen wir mal, ein ganzes Bündel solcher Sünder dahin zu bekommen, dass sie sich einfach vertragen. Wir sind doch irgendwie selbstzentriert, wir verletzen einander, sind rechthaberisch, wir sind eifersüchtig, wir sind also nicht unbedingt die schweren Richtungskämpfe in einer Gemeinde, sondern ziemlich alltägliche Probleme. Wir Menschen pochen auf unsere Rechte, wiewohl uns ja nichts gehört und alles nur geliehen ist. Und wenn ich das Gerede höre, dass wir ein Recht auf Bildung haben, auf Arbeit, ein Recht auf Gesundheit, ein Recht auf langes Leben, und dann erinnere ich mich daran, das klingt jetzt vielleicht hart, dann erinnere ich mich daran, dass das Einzige, was uns zusteht, der Tod ist und danach das Gericht. Und das sagt die Bibel, das Wort Gottes. Alles andere, was wir haben dürfen, Bildung, Arbeit, Gesundheit, das ist Gnade. Das ist Gnade von Gott. Ja, und jetzt ist die Frage, wie können wir jetzt diese Demut, ist vielleicht auch ein altmodisches Wort, nicht? Wie können wir die Demut kultivieren und den Stolz in uns bekämpfen? Und Paulus erklärt ab Vers 5 dann, welche Gesinnung uns antreiben soll, nämlich das Vorbild Jesu Christi. Der Pastor Ligon Duncan hat dazu einige hilfreiche Gedanken formuliert. Wie kannst du ein demütiges Herz kultivieren? Denk über das Kreuz nach. Denk über das Kreuz nach. Komm zum Fuß des Kreuzes. Und wenn wir nicht immer ganz nahe beim Kreuz stehen, werden wir nicht in der Lage sein, den Stolz zu besiegen. Denk nach, was Jesus auf Golgatha für dich tat. Er hat sein Blut für dich und für mich vergossen. Er starb dort um deiner und um meiner Sünde willen. Wir werden nicht demütig, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Tun wir das, dann stehen wir entweder besser da als sie und wir werden stolz, oder aber wir reichen nicht an sie heran und dann stürzen wir uns in Selbstmitleid. Der Maßstab, an dem wir uns messen sollen, ist nicht der andere, sondern der Maßstab ist Jesus Christus. Und wenn er von uns Demut fordert, dann nur, weil wir in seiner Nähe sind und ihn finden. Wenn wir immer sagen, ja, was ist denn das, der Wille Gottes, nicht? Gott, das ist eine eigene Predigt. Aber, nicht wahr, lies die Bibel und bete jeden Tag. Wenn du Gottes Wort liest und hörst, dann wirst du daran erinnert, zu welchem Leben dich Gott aufruft. Du wirst erinnert, dass du dein Leben nicht nach deinem Willen gestalten sollst, sondern so, wie wir übrigens auch heute noch beten werden, dein Wille geschehe. Manche meinen aber eben, es müsste heißen, mein Wille geschehe. Es ist diese Formulierung, dein Wille geschehe, ist ein Zeichen für die Abhängigkeit. Wir erkennen die Abhängigkeit von Gott. Und wer nicht betet, der meint oder ja, vermittelt den Eindruck, dass er es auch ohne Gott schafft. Und das ist Stolz und nicht Demut. Denk über Gott nach. Gibt einen wunderschönen Psalm 8, Verse 4 bis 5, da heißt es, wenn ich sehe die Himmel und deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Nicht? Denke über Gott und sein Werk nach. Denke über die Gnade nach. Wie kann ein Mensch stolz sein, wenn er über die Gnade nachdenkt? Die Gnade setzt dir voraus, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist und Hilfe brauchst. Diese Gnade sagt, du bist das Problem und nicht die Lösung. Die Gnade sagt, dass du deine Rettung nicht verdienst, nicht verdienen kannst, sondern dass sie dir frei aus der Liebe durch Jesus Christus gegeben wurde. Und werde praktisch. Nicht? Das klingt jetzt alles recht theoretisch, ist auch ein bisschen mein Stil, nicht? Strukturiert, aber eben werde praktisch. Und jetzt geht es doch darum, was tue ich jetzt, wenn ich das alles gehört habe, was der Paulus uns so durch den Philipperbrief mitgeteilt hat. Dieser Aufruf, der ist nicht theoretisch, der kann einfach jeden Tag in die Tat umgesetzt werden. Schaue nicht auf das Deine, sagt er. Frage dich, wie du anderen dienen kannst. Bringe dich im Hauskreis ein, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, nicht? Vielleicht gibt es Geschwister, die habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Kann man sich die Frage stellen, ja, warum ist der weg? Was machen die? Hat der Probleme? Könnte man helfen? Vielleicht habt ihr Adresse und Telefonliste, da geht man mal durch. Also ganz, ganz praktisch, nicht? Bring dich im Hauskreis ein, fördere die Gemeinschaft, klinke dich in die Hilfe ein für andere, wandle im Evangelium. Und bei all dem vergiss nicht, dass du ganz und gar abhängig von Gott bist. Jeder Erfolg und jeder Sieg ist ein Geschenk Gottes und nicht eine Folge deiner besonderen Fähigkeiten. Möchtest du in der Demut wachsen? Die Freude und Einheit, die Gott auch in unserer FEG schenken will, dann lässt sich das nicht von der Demut trennen. Ich komme zum Schluss. Ich habe einen Prediger gekannt, einen, glaube ich, schon verstorben, der hat immer gesagt, jetzt komme ich zum Schluss. Nicht? Und das hat er aber einige Male gesagt. Und wenn er das erste Mal gesagt hat, jetzt komme ich zum Schluss, dann waren etwa nur 20 Minuten vor. Paulus hatte im Gegensatz zu anderen Gemeinden mit den Philippern keine Probleme, was die Verkündigung betraf. Also, die Verkündigung des Wortes war kein Problem. Es gab auch keine Tendenzen einer Abspaltung. Abspaltung durch unterschiedliche Auslegung. Er hatte keine Probleme mit dem moralischen Verhalten der Philipper. Und Paulus wollte aus dieser sehr, sehr positiven Ausgangslage heraus die Gemeinde weiterentwickeln und zur Vollkommenheit zu führen. Und was da noch fehlte, das war die Einheit in der Gemeinde. Die Ausrichtung aller auf das gemeinsame Ziel. Also nicht jeder auf seine Arbeitsgruppe, habe ich schon erwähnt, zum Nachteil des Ganzen, sondern zum Vorteil des Ganzen. Paulus ermahnt sie zur Demut und zu einer inneren Haltung, in der man den anderen höher achtet als sich selbst und die persönlichen Interessen den Gemeindeinteressen unterordnet. Das ist eigentlich die Kernbotschaft der heutigen Predigt. Nicht Verkündigung, nicht Moral, nicht Spaltung, das ist alles gut, sondern die Einheit der Gemeinde. Dadurch entsteht eine Einheit der Herzen. Und der Vergleich mit den Stahlkügelchen im Magnetfeld, mit der Kraft Christi und seines Geistes, das gefällt mir als Elektroingenieur. Darum sollt ihr eines Sinnes sein. In Jesu heiligem Namen. Amen. Zum gemeinsamen Unser Vater, dem Gebet, das uns der Herr selbst gelehrt hat, stehen wir ausnahmsweise